Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für seine Gnade und Treue, für das, was er schon getan hat, für das, was er heute Abend tun wird. Wir rechnen mit seiner Gegenwart, mit seiner Hilfe, dass heute alle, die der Rettung bedürfen, gerettet werden, die Heilung benötigen, dass sie geheilt werden, die Hilfe benötigen, dass sie ihnen zuteil wird. Es ist ja der Tag, den der Herr gemacht hat. Der Tag des Heils, an dem alle Verheißungen wahr geworden sind, nicht nur Ja und Amen sind, nicht nur, dass wir an der göttlichen Natur teilhaftig werden, sondern dass sie durch uns Erfüllung finden, wie im 2. Korinther, im 1. Kapitel, im 20. Vers geschrieben steht. Durch uns erfüllt Gott sein Wort. Wir alle wissen, in Lukas 1 hat Zacharias die Verheißung bekommen, dass Johannes der Täufer geboren werden soll und er konnte nicht glauben. Und der Engel Gabriel sagte, stumm wirst du bleiben, bis die Verheißung erfüllt wurde. Also, wenn wir noch nicht glauben können, Mund halten, nichts sagen, bis wir die Verheißung erfüllt sind. Ja, wir grüßen alle in der ganzen Welt. Es waren Anrufe von überall, auch von Bruder Davi aus Palermo, von Bruder Etienne Genton aus Kalabrien, Bruder Graf aus der Schweiz und aus Afrika, von überall, von Südamerika, von Santiago. Überall lassen uns Brüder und Schwestern grüßen und wir grüßen alle von hier aus. Auch im Kongo, in Botswana, überall, wo das Wort hinkommt, sind Brüder und Schwestern mit uns verbunden, erleben ihre Zubereitung auf die Wiederkunft des Herrn mit uns gemeinsam. Dann haben wir auch E-Mail von hier und von da, eine ganz besondere aus Armenien. Ihr wisst, Armenien ist ein schönes Land. Ich habe den Berg Ararat von der einen Seite schön gesehen. Da landete ja die Arche Noah. Und hier schreibt man uns, geliebter Bruder, wir glauben an das Wort, das du verkündigst und haben Anteil an den großen Segnungen, die Gott uns schenkt. Wir hören die DVDs in der russischen und in der englischen Sprache, die von jedem Monat zu uns kommen. Und wir warten schon sehnsüchtig auf die Broschüren und auf die Rundbriefe. Bitte grüßt all unsere Brüder und all unsere Schwestern, die sich dort im Missionszentrum in Krefeld versammeln. Wir sind mit euch verbunden. Einfach schön. Ja, wir hatten auch eine E-Mail, die habe ich jetzt nicht hier, aus den Fidschi-Inseln auf der anderen Seite von Australien und Neuseeland. Es werden tatsächlich Menschen herausgerufen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wir sind Gott auch dafür dankbar, dass wir die Sendungen haben können. Wir haben Sendungen in Auckland, Neuseeland, und da erreichen wir die ganze Umgebung. Dann haben wir Sendungen in Sydney, Australien, und wir erreichen wieder Dann haben wir die russischen Sendungen, wo ist es, aus Usbekistan oder Kasachstan, und dann auch die Sendungen in den USA und in Kanada. Und wir freuen uns einfach, dass das Wort des Herrn die Enden der Erde erreicht. Dann lässt Bruder John aus Bukarest grüßen, Bruder Wallström lässt grüßen, Bruder Moment aus dem Kongo, jetzt in Südafrika, lässt grüßen, alle lassen grüßen. Dann haben wir heute drei Brüder in unserer Mitte aus Südamerika, unser Bruder José, das J wird im Spanischen als CH ausgesprochen, unser Bruder José aus Rio ist das wohl, ja, aus Rio de Janeiro. Dann haben wir unser Bruder Marcio aus Venezuela und dann haben wir Bruder Paulo aus dem Amazonas. Wo sind unsere Brüder? Die möchten, ja, hier sind unsere Brüder. Legt doch mal eben ihr von ab und kommt doch mal nach vorne. Kommt doch mal eben nach vorne, damit euch alle sehen und auch die ganze Welt sehen. Das ist ein Bruder, den habe ich in Israel, in Jerusalem, im Ramat Rachel getroffen, bei einem Abendessen. Wir kommen als Gruppe dort rein und der Bruder kommt auf uns zu, aus dem Amazonas, und sagt, du bist doch Bruder Frank. Dios te bendiga.
Amen.
Mucho.
Gracias.
Gracias, hermano mio. Dann haben wir hier unser Bruder. Das ist Bruder Marcio. Ja, das ist ein besonderer Bruder, der schon sein Herz ausgeschüttet hat. Und heute hatten wir einige Zeit, auch schon gestern. Der hat das Herz auf dem richtigen Punkt. Dios te bendiga, hermano mio. Amen. Ja, und dann haben wir hier unseren Bruder. Das ist der Bruder José. Auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wisst ihr, was mich so sehr beeindruckt hat? Dass sie im Wort geblieben sind. Ihr Gleichgewicht im Wort behalten haben. Gott segne dich in unserem Leben. Amen. Sehr schön, sehr schön. Doch wir freuen uns über alle Brüder, die in all den Ländern, dann haben wir Prediger aus verschiedenen Ländern Europas und auch Afrikas. Dann haben wir heute Besuch aus Schweden, Besuch aus Tschechien, aus der Slowakei, sogar ein Bus. Und ich habe bemerkt, dass eine Anzahl Jugendlicher mitgekommen sind, besonders aus der Slowakei. Möge Gott Gnade schenken, dass der heutige Tag der Tag wird, wo ihr euer Leben ganz dem Herrn weiht. Und auch alle Jugendlichen, die heute hier sind. Wer sein Leben dem Herrn weihen möchte, schiebe es nicht auf, sondern tue es heute, nämlich heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Nochmals grüßen wir all unsere Freunde, nah und fern, auf der ganzen Erde, wo immer jetzt mitgehört und mitgesehen wird. Ihr wisst ja, worum es geht. Es geht einfach darum, dass die Verheißungen, die Gott uns in seinem Worte gegeben hat, geglaubt werden, erlebt werden, dass wir so mit Gott in Verbindung gebracht werden, im Gleichschritt, im Glauben und im Gehorsam vorwärts gehen können und aus Gnaden unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, erleben dürfen. Wir sind uns dessen aber ganz bewusst, dass in jeder Erweckung nur die, die Erweckung persönlich erlebt haben, etwas davon hatten. Alle anderen, die mit der Erweckung nicht mitgegangen sind, haben nichts von der Erweckung gehabt. Ob in der Zeit Luthers, in der Zeit Wesleys, in der Zeit von John Smith, in der Zeit von Menno Simos, in der Zeit von Moody, von Spurgeon, von wer sie alle waren. Nur wer mit dem Wirken Gottes mitgegangen ist und aufgenommen hat, was Gott zu seiner Zeit getan hat, der hatte in Wirklichkeit etwas davon. Alle anderen haben kritisiert, haben abgelehnt und dergleichen mehr. Dann kam mir auch noch der Gedanke, die Berufung auf die Schrift nützt nichts, es sei denn, wir stimmen mit der Schrift überein. Amen. Ihr wisst ganz genau, auf dem großen Tag in Worms, als Martin Luther auftrat und sagte, sola scriptura, nur die Schrift, das war ein wunderbarer Ausspruch. Wenn man dann aber sieht, dass Lehren mitgenommen wurden, die nicht mit der Schrift übereinstimmen, dann sind wir traurig darüber. Die Berufung auf die Schrift nützt noch nichts, es sei denn, dass wir mit der Schrift übereinstimmen. Dass unser Zeugnis mit dem Zeugnis der Schrift übereinstimmt und unsere Lehre mit der Lehre der Apostel tatsächlich hundertprozentig übereinstimmt. Dann wäre zu sagen, äußerlich sehen wir ja die Dinge vor unseren Augen erfüllt. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland 11 Kirchen, die sich gerade vereinigen, um die gegenseitige Taufe anzuerkennen, sofern sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen worden ist. Ganz gleich, wo sie gehandhabt wurde, wenn sie nur nach dem römischen Taufbekenntnis getan wurde, dann wird sie von der römischen Kirche anerkannt. Dann haben wir hier den Hinweis, dass Abbas mit dem Papst über den Nahostfrieden sprechen möchte, wird auch jetzt sein. Dann haben wir, Bush kommt und sein Hauptanliegen wird in der Juni-Reise sein, einen Besuch beim Papst damit zu verbinden. Wir haben hier in der Tat eine Anzahl wichtiger Ankündigungen, die alle ihren Lauf nehmen, doch darauf werden wir heute nicht näher eingehen. Doch das muss doch gesagt werden. Wenn alles auf Hochtouren damit beschäftigt ist, die biblische Prophetie zur Erfüllung zu bringen, dass die Vereinigung unter Rom geschieht, wie es uns in der biblischen Prophetie, besonders im Propheten Daniel und in der Offenbarung kundgetan wird, was soll dann mit der Brautgemeinde Jesu Christi sein? Wenn alles andere wirklich international so auf Hochtouren beschäftigt ist, um die Endzeitprophetie zur Erfüllung zu bringen, ist Gott dann nicht mit uns damit beschäftigt, um uns als Gemeinde in das Wort der Stunde entsprechend dem Willen Gottes einzuordnen? Brüder und Schwestern, die Vereinigung der Brautgemeinde Jesu Christi unter Christus, dem Haupt der Gemeinde, ist das Gebot der Stunde. Und wir alle werden tatsächlich unsere eigenen Lehren zurücklassen müssen und glauben, wie die Schrift sagt. In der Gemeinde Jesu Christi kann jeder essen und trinken, was er möchte. So steht es in Römer, dem 14. Kapitel geschrieben. Wer starke Speise essen möchte, esse sie. Wer schwache, der esse schwache. Das ist richtig. Im Irdischen kann jeder für sich entscheiden, aber nicht in der Lehre, nicht im Geistlichen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und wir müssen zum Ursprung zurückgebracht werden und das mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, nicht unter Druck, sondern Gott muss uns ein williges Herz aus Gnaden schenken, dass wir uns nicht gezwungenermaßen darunter beugen, sondern eine innere Zustimmung zu allem haben, was Gott uns in seinem Worte aus Gnaden gesagt hat. Und wir glauben es von ganzem Herzen. Also, wir haben folgende Aufgaben. Erstens, das wahre Wort Gottes zu verkündigen. Zweitens, damit verbunden, die Verheißungen, die Gott uns geschenkt hat, auf den Leuchter zu stellen und dann uns selber Gott zu unterordnen im Glaubensgehorsam. Die Not mit Israel ist die Not mit uns, nämlich der Glaubensgehorsam in den Wegen Gottes zu wandeln, um ihm wohl zu gefallen. Ich möchte einige Schriftstellen lesen und glaube, dass sie zu uns reden werden. Die erste aus dem Mose, und zwar Mose, 4. Mose, Kapitel 27, 4. Mose 27. Hier legt Mose dem Josua die Hand auf und verpflichtet ihn auf das Wort, das Gott durch Offenbarung auf dem heiligen Berge gegeben hat. Und auch wir haben eine heilige Verpflichtung, das Wort, das Gott geoffenbart hat, in Reinheit weiterzugeben. 4. Mose 27 von Vers 18. Da gebot der Herr dem Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem mein Geist wohnt, und lege deine Hand fest auf ihn. Hier haben wir die erste Handauflegung, die uns in der Bibel bezeugt wird. Und lege deine Hand fest auf ihn. Lass ihn dann vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde treten. Setze ihn vor ihren Augen in sein Amt ein. Setze ihn vor den Priestern, vor der ganzen Gemeinde in sein Amt ein. Alle sollen hören, alle sehen, alle sollen es miterleben. Vers 20. Und teile ihm etwas von deiner Hoheit, von deiner Würde mit, damit die ganze Gemeinde der Israeliten ihm gehorsam ist. Ja, was denn nun? Dem Josua gehorsam sein? Josua hat das Wort, das Gott dem Mose geoffenbart hat, in der Bundeslade gehabt und auf die Schultern der Priester gelegt. Und Mose hatte die Verheißung bekommen und Josua hat die Erfüllung der Verheißung aus Gnaden gesehen und mit dem Volk, das sich beschneiden ließ, dann den Einzug in das verheißene Land erlebt. Dass die ganze Gemeinde der Israeliten ihm gehorsam ist. Vers 21, er soll sich dann an den Priester Eleazar wenden, damit dieser für ihn das Urim und Orakel vor dem Herrn befragt. Nach dessen Weisung sollen sie zum Kampf ausziehen und ebenso nach dessen Weisung wieder heimkehren. Und alle Israeliten mit ihm, überhaupt die ganze Gemeinde. Wir alle wissen, was das Urim und Tummin-Orakel war. Es war das Brustschild. Das Brustschild, das Aaron mit den 12 Steinen getragen hat. Und wenn er sich in das Heiligtum begab und wenn irgendjemand etwas sagte, eine Offenbarung, einen Traum oder was immer es war, das von Gott kam und stimmte, dann leuchteten diese 12 Steine auf und damit bezeugte Gott durch das Licht, das hervorstrahlte, dass die Sache von ihm stammt und richtig ist. Wenn es dunkel blieb, war Gott nicht in der Sache. Ist es nicht heute genauso? Das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Wege. Es erleuchtet uns, es zeigt uns den Weg. Also, man sollte Gott, den Herrn, befragen. Was tun wir hier? Befragen wir einen Menschen, einen Propheten? Nein, wir befragen Gott und seine Antwort kommt zu uns aus dem Worte Gottes. Lesen wir noch die letzten beiden Verse. Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Oh, das ist gewaltig. Brüder und Schwestern, zu tun, was der Herr gebietet. Ihr alle wisst, kein Knecht des Herrn kann von selbst etwas tun. Es muss ihm gesagt und getan, kann es nur werden aufgrund der Weisung, die der Herr gibt. Wie Bruder Keller uns am Sonntag aus Psalm 123 gelesen hat, wie die Augen der Magd auf ihre Herrin schauen, um die Weisung zu bekommen. So schauen wir auf den Herrn, um die Weisung zu bekommen. Und erst dann können wir alles tun, wie der Herr uns geboten hat. Weiter steht, er nahm Josua, denn das hatte ja der Herr geboten. Es steht im Vers 18, da gebot der Herr dem Mose. Das war nicht die Entscheidung Moses, sondern die Entscheidung des Herrn, dass der Mann, der von nun an Verantwortung trägt für das geoffenbarte Wort, dass dieser Mann gesegnet wird, dass ihm die Hand aufgelegt wird und dass er vor der ganzen Gemeinde eingesetzt wird, damit die ganze Gemeinde begreift, dass hier ein Mann im Auftrage Gottes nach der Weisung, gemäß der Verheißung, die dem Volke gegeben wurde, handelt und wandelt. Dann im letzten Vers legte dann seine Hände fest auf ihn und setzte ihn so in sein Amt ein, wie der Herr es durch Mose angeordnet hatte. Wie oft haben wir schon an dieser Stätte von der göttlichen Heilsordnung gesprochen. Gott hat eine Schöpfungsordnung und Gott hat eine Heilsordnung. Gott hat eine Gemeindeordnung. Von Gott aus ist alles geordnet worden. Und wir haben begriffen, was die Verheißung in sich birgt, dass Gott einen Propheten senden würde. Und ihr mögt fragen, warum einen Propheten? Schriftgelehrte haben ihre Deutungen und die können vor Gott nicht bestehen. Die nützen dem Volke nichts, die halten uns nur auf. Und deshalb musste Gott einen Propheten senden in diesem prophetischen Zeitabschnitt. Denn so steht es geschrieben in Amos 3, Vers 7, Gott tut nichts, er offenbart ihm sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Die Propheten bekamen Weisungen von Gott. Noah bekam die Weisung von Gott. Mose bekam die Weisung von Gott. Fertige alles nach dem Muster an, das ich dir auf dem heiligen Berge gezeigt habe. Noch nachzulesen im Hebräerbrief im 8. Kapitel, dass Mose alles getan hat nach dem Muster, wie es ihm auf dem Berge gezeigt wurde. Josua tat nach dem Wort des Herrn. Elia tat nach dem Wort des Herrn. Immer wurde getan, was Gott befohlen, was Gott geboten hat. Wir alle wissen, das Neue Testament beginnt doch mit der Erfüllung der Verheißungen, dass Gott die Heilsgeschichte zur Realität macht. Im Alten Testament all die Ankündigungen, im Neuen Testament ihre Erfüllung. Irgendjemand fragte mich vor nicht langer Zeit, ob es denn nötig ist, daran zu glauben, dass Gott in unserer Zeit einen Dienst geschenkt hat. Brüder und Schwestern, der Glaube der wahren Kinder Gottes ist doch der Glaube, wie die Schrift es sagt. Alles andere hat doch mit wahrem Glauben überhaupt nichts zu tun. Und das muss auch gesagt werden, alle Gemeinden haben das Recht zu glauben, was sie glauben, zu lehren, was sie lehren. Aber die Gemeinde hat nur göttliches Recht, kein eigenes Recht, nur göttliches Recht. Denn durch die Gemeinde und durch die verschiedenen Dienste soll der Wille Gottes hier auf Erden geschehen. Und was die Heilsgeschichte betrifft, so erkennen wir sehr deutlich, dass Gott zuerst Verheißungen gegeben hat und sie dann aus Gnaden erfüllt. Wenn Johannes der Täufer nicht ein verheißener Prophet gewesen wäre, sondern nur irgendjemand, dann hätten alle an ihm vorbeigehen können. Aber er war ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes, um die Brücke vom Alten zum Neuen Testament zu schlagen. Und deshalb steht geschrieben in Lukas 16,16, dass Mose und alle Propheten bis auf Johannes geweissagt haben. Und von da an wird das Reich Gottes gepredigt. Und wer Gewalt antut, der dringt mit Gewalt hinein. Schlafend kommt niemand in das Reich Gottes hinein. Wir müssen hineingeboren werden. Durch Wort und Geist hineingeboren werden, das neue Leben, das ewige Leben aus Gnaden, durch den Glauben an Jesus Christus und das vollbrachte und vollendete Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und so wie der Gehorsamsweg des Lammes Gottes am Kreuz endete und zum Sieg führte, so beginnt unser Gehorsamsweg, wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, das eigene Ich nicht mehr da ist, wie wir es auch betrachtet haben, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so haben wir diese Zeit zu nutzen, wirklich auszukaufen, wie die Heilige Schrift es sagt, kaufet die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Was die Beurteilung eines Dienstes betrifft, den Gott verheißen und der Gemeinde geschenkt hat, müssen wir immer erkennen, wie es bei Mose war. Er hatte einen von Gott geschenkten Dienst für die Gemeinde. Und als erstes war damit die Herausrufung verbunden. Lass mein Volk ziehen. Lass meinen Sohn ziehen. Resultat war die Gemeinde. 2. Mose, 12. Kapitel. In den Kapiteln vorher, lass meinen Sohn ziehen. Lass mein Volk ziehen. Und nach dem Auszug war der Sohn und das Volk. Die Gemeinde des lebendigen Gottes unter dem Schutz des Blutes des Lammes. Gott braucht eine Gemeinde auf Erden, um sich selber darin zu offenbaren und seinen Heilsratschluss kundzutun und durch die Gemeinde zur Ausführung zu bringen. Im 2. Titusbrief lesen wir, im 2. Titusbrief von Vers 11, Titus 2 von Vers 11, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. Aber nicht alle nehmen das Heil an. Und das ist die große Not. Weiter Vers 12 in Titus 2, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Ich urteile nicht, aber es ist ja fast 2 Jahre her, als mir der Bruder in den USA sagte, dass es in der Gemeinde so üblich ist, dass einmal in der Woche die Jugendlichen zum Kino gehen. Und ich dachte, mich trifft der Schlag. Also ich habe das im Leben noch nicht gehört. Ich bin über 50 Jahre gläubig. Ich habe nie daran gedacht, irgendwo ein Theater mitzuerleben. Brüder und Schwestern, man kann sogar sagen, ich glaube die Botschaft. Man kann alles mit dem Munde bekennen. Aber wo ist dein Herz? Wo sind deine Gedanken? Es muss eine Erneuerung stattgefunden haben. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Nur wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier haben wir es gelesen. Vers 12, indem die Gnade uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen schon in der gegenwärtigen Weltzeit abzusagen, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Christus Jesus, warten. Menschen, die auf die Wiederkunft des Herrn warten, gehen doch nicht um einen, wie nennt man die Filme, James Bond oder was immer es da sein mag, ich weiß es ja nicht, zu sehen. Menschen, ob jung, ob alt und Jugendliche, lasst es euch sagen, wenn ihr die Gnade Gottes wirklich erlebt habt, dann seid ihr aus der Welt herausgenommen und die Welt ist aus euch herausgenommen worden und ihr werdet in das Reich Gottes versetzt. Das ist eine göttliche Tatsache. Eine Bekehrung bedeutet, aus der Welt herauszukommen und in das Reich Gottes hinein versetzt worden zu sein. Dann geht es weiter in Vers 14 von unserem Herrn und Retter, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Das ist die Zielsetzung Gottes mit der Gemeinde. Eine Gemeinde zu haben ohne Flecken und ohne Runzeln. Wir leben ganz normal in dieser Welt und danken Gott, dass er uns herausgerufen hat. Wir gehen unserer Arbeit nach, leben ein ganz normales Leben und fallen überhaupt nicht auf. Nein, auch auf der Arbeit nicht. Man muss sich als gläubiger Mensch nicht so gebärden, dass andere den Kopf schütteln, sondern eher so, dass andere fragen, Moment mal, warum ist ihr denn nicht so, wie wir sind? Auch da muss man sich die Gnade von Gott schenken lassen. Doch nun zu dem, was uns in besonderer Weise betrifft. Ein Dienst, den Gott geschenkt hat, wie bei Josua, wie bei Mose, muss von der Gemeinde aufgenommen, muss angenommen werden. Wenn irgendjemand sagt, ja, da gab es einen William Branham und, das genügt nicht. Man muss wissen, dass ein göttlicher Auftrag gegeben wurde und dass mit diesem Auftrag die Gemeinde, die Heilsgeschichte, die Herausrufung und die Zubereitung der Brautgemeinde verbunden ist. So wie Johannes der Täufer Wegbereiter war und geschrieben steht, auf dass alle durch ihn zum Glauben kommen, durch einen Mann, aber der eine Mann, ein Mann von Gott gesandt. Und das ist das Wichtige. Genauso wissen wir es, durch den Dienst Bruder Brennhams ist die Gemeinde zurückgebracht worden zu dem Ursprung, zu den Lehren, wie sie am Anfang waren, über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl, über die Auferstehung, erstes und zweites Kommen, über all die biblischen Lehren. Und dann, auch das muss gesagt werden, ist es betrüblich, wenn Brüder bestimmte Aussprüche aus dem Zusammenhang herausnehmen und daraus eine Lehre machen, die einfach nicht bestehen kann. Ich denke im Moment an die letzten Fragen per E-Mail. Wie lange dauert die 70 oder die 70 Jahrwochen Daniels? Ja gut, 483 Jahre. Ja, ist ja in Ordnung. Aber das Gebot erging im Jahre 445 vor Christus und erfüllte sich genau im April des Jahres 33. Und da waren die 483 Jahre erfüllt. Dafür brauche ich keinen zu rufen, der mir die Sache ausrechnet. Aber hier ist der Punkt. Die Gemeinde hat nicht das Geringste mit den 70 Jahrwochen zu tun. Sie gelten insgesamt nur dem Volke Israel und nur darin werden die vier Weltreiche beschrieben. Das erste, das zweite, das dritte und das vierte. Und dann wird uns gesagt, das vierte Weltreich wird die ganze Erde besitzen und mit Füßen zertreten. Dann werden uns alle Einzelheiten gesagt. Es wird uns genau gesagt, von den 7 Wochen, von den 62 Wochen, das ergab 69 Wochen. Und genau wie eine Woche 7 Tage hat, so haben die Jahrwochen 7 Jahre. Und alles wurde genau erfüllt, auf den Tag. Und geschrieben steht, dass nach den 62 Jahrwochen der Gesalbte ohne Richterspruch ums Leben gebracht wird. Und Christus starb für uns. Das war die Erfüllung. Und dann bleibt noch eine Woche, nämlich die letzten 7 Jahre, die mitten geteilt ist. Einmal für den Dienst der beiden Propheten und das andere Mal für die große Trübsalzeit. Aber nichts von den 70 Jahrwochen Daniels betrifft die Gemeinde, sondern nur den politischen Bereich mit den aufeinanderfolgenden Weltreichen und dann Israel, so wie es schon damals geschah. Dazwischen liegt die Zeit für die neutestamentliche Gemeinde und dann am Ende, ungefähr mit Entrückung der Gemeinde, kommt der Bundesschluss Rom-Israel und dann beginnt die letzte Jahrwoche. Das ist alles kristallklar in diesem Buch geschrieben. Da brauche ich keine 700 und so viele Seiten lesen, um das erklärt zu bekommen. Das ist ganz klar. Aber dann gibt es Brüder, die einen solchen Streit vom Zaun brechen, Gemeinden teilen, weil der eine das lehrt und der andere das lehrt. Und der Feind ist damit beschäftigt, Uneinigkeit in die Gemeinde hineinzutragen. Also unterscheiden wir doch aufs Klarste, welch ein Dienst der Gemeinde gegeben wurde. Immer zur Auferbauung der Gemeinde, nie mit Rechthaberei oder Besserwissen verbunden, aber immer mit vollem Respekt vor Gott und dem Worte Gottes gegenüber. Wenn Brüder den Respekt vor dem Wort verlieren, dann kommen sie mit allen möglichen Sonderlehren und teilen die Gemeinde. Und ich sage euch, Brüder und Schwestern, und ich sage es allen auf der ganzen Erde, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir keinem Bruder mehr glauben und folgen können und keiner Sonderoffenbarung nachlaufen können, sondern einfach vor Gott die Einheit im Geiste suchen und finden, im Wort gegründet werden, in voller Übereinstimmung mit Altem und Neuem Testament. Was die Dienste betrifft, so steht das herrliche Wort im Hebräerbrief. Hebräer, hier haben wir den Vergleich mit unserem Herrn und auch mit Mose in Hebräer, dem dritten Kapitel, Hebräer 3, Vers 5 und 6. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Diesen Vers könnte man in jeder Versammlung lesen. Es ging nicht nur um all die Opfer, die gebracht worden sind. Speisopfer, Trankopfer, all die verschiedenen Opfer wurden gebracht. Aber insgesamt ging es um die Offenbarung, die darin verborgen lag. Und dann haben wir das Wort aus dem ersten Petrus, der uns allen auch noch heute sagt, dass diese Männer im Alten Testament geforscht haben, auf welche Zeit es sein wird oder wann es sein wird, wenn das, was den Propheten geoffenbart wurde, Erfüllung finden wird. Hier, 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 10. Im Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht. Die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben. Die Propheten haben von der Gnade geweissagt. Wir haben die Gnade erlebt. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus, unseren Herrn. So steht es doch im Johannesevangelium, dem ersten Kapitel geschrieben. Von der Gnade, die euch zugedacht war, haben sie geweissagt. Und um ausfindig zu machen, welche oder für welch eine Zeit und auf welch eine Weise der Geist Christi in ihnen hingewiesen hat. Und dann wird uns gesagt, von seinem Leiden, es ist ihnen bezeugt worden, aber im Alten Testament, auch was Jesaja weissagte, hat noch 800 Jahre gedauert, bis es erfüllt wurde. Jesaja 53 war eine Weissagung. Und dann kam die Erfüllung. Und das ist hier die Krönung dessen, was Petrus in der Zusammenfassung gibt. 1. Petrus 1, Vers 12. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel her gesandten Heiligen Geistes gepredigt haben, Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Propheten haben angekündigt, haben geweissagt. Apostel haben die Erfüllung der Weissagungen, die Heilsgeschichte mit den Weissagungen verbunden und haben nachgewiesen, dass alles, was angekündigt worden war, Erfüllung aus Gnaden gefunden hat. Brüder und Schwestern, was tun wir heute? Wir haben nicht eine einzige Deutung, wir haben aber das prophetische Wort. Wir haben das Alte und das Neue Testament. Und wir haben die totale, die völlige Übereinstimmung des Alten und des Neuen Testaments. Und freuen uns, dass Gott uns gewürdigt hat, in seinen Heilsratschluss hineinschauen zu dürfen. Und noch mehr, uns in seinen Heilsratschluss einfügen zu lassen, um Anteil an dem zu bekommen, was Gott gegenwärtig tut. Wenn mir irgendjemand sagt, dass Gott in all den charismatischen Programmen und Versammlungen ist, dann kann ich das nicht glauben. Dann kann ich das einfach nicht glauben. Gott ist nur in seinem Wort. Und Gott handelt durch die Dienste, die er der Gemeinde geschenkt hat. Nur in seinem Willen. Durch jeden Dienst, den Gott geschenkt hat auf Erden, ist der Wille Gottes, das Vorhaben Gottes, der Plan Gottes zur Ausführung gekommen hier auf Erden. Sogar die Dienste im Neuen Testament, in der Gemeinde, sind ja dazu gegeben worden, dass der Wille Gottes hier auf Erden verkündigt wird und dass der Wille Gottes hier auf Erden geschieht. Und dass die Gemeinde schlussendlich im Willen Gottes Offenbarungsstätte des allmächtigen Gottes hier auf Erden wird, so dass die Bestätigung des Wortes nicht länger auf sich warten lässt, sondern dass wir sie aus Gnaden erleben dürfen. Und dann setzt Petrus fort, nachdem er von den Propheten gesprochen hat, die vorausgeweissagt haben, was geschehen soll, und von dem Dienst, den sie nicht für sich, sondern für uns, die wir zum Glauben gekommen sind, ausgeführt haben, und dass die Männer vom Heiligen Geist erfüllt mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet waren und uns Dinge verkündigt haben, in die sogar Engel gern hineinschauen möchten. Das ist gewaltig. Brüder und Schwestern, wie oft sollen wir es noch sagen? Es gab wirklich keinen Zeitabschnitt auf Erden, wo alles in einer solchen Klarheit durch den Geist Gottes geoffenbart wurde. Und alles stimmt harmonisch überein. Und dann setzt Petrus fort im 13. Vers. Darum, weil das so ist, weil das, was angekündigt wurde, sich erfüllt hat und Propheten geweissagt und Apostel bestätigt haben und uns durch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel hergesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Gewaltige Dinge, in die Engel auch gern hineinschauen möchten. Und dann steht, darum, weil das so ist, weil wir den Anschluss an das Wirken Gottes, an die Erfüllung der Schrift bekommen haben, darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die uns in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Auf was kannst du deine Hoffnung setzen? Auf dich? Auf einen Menschen? Nein, allein auf die Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt wurde. Und dann wird uns gesagt, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, Silber oder Gold erkauft wurden, sondern mit dem teuren Blute Christi als eines unfehlbaren, unbefleckten Lammes. Und dann zurück zu Vers 14. Als gehorsame Gotteskinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Denn weil geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Brüder und Schwestern, das Wort heilig bedeutet abgesondert, Gott geweiht. Zum Beispiel all die Geräte im Tempel waren heilige Geräte, sie waren zu dem Zweck abgesondert, im Gottesdienst eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Du bist nicht heilig geworden durch Gottes Gnade, weil du etwas Besonderes sein sollst, sondern weil Gott für dich einen Platz in der Gemeinde hat. Und wir alle müssen Geweihte des Herrn werden. Ihr wisst, im Alten Testament sind die Priester geweiht worden. Sie haben sich aufstellen müssen, wurden gesalbt und sind so dem Herrn geweiht und eingesetzt worden. Und wir als Gemeinde müssen als Glieder des Leibes Jesu Christi wirklich durch einen Geist zu einem Leibe getauft werden. Amen. Wo es nicht meist von Griechen oder Juden oder Barbaren, wie geschrieben steht, sondern dass wir einer sind in Jesus Christus, unserem Herrn. Dann, wie schon erwähnt, haben wir ja nicht nur die Aufgabe, die biblischen Lehren neu zu verkündigen und in die Tat umzusetzen. Und wir streiten ja nicht darüber. Wir streiten nicht über Gottheit, nicht über Taufe, über kein biblisches Thema wird gestritten. Die biblischen Themen werden einfach nur verkündigt. Und wer aus Gott ist, höret die Worte Gottes. Lasst mich euch das aus dem Johannesevangelium lesen. Das kann man genauso in jeder Predigt vortragen. Aus dem Johannesevangelium, dem 8. Kapitel. Zunächst Vers 37. Johannes 8, Vers 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommenschaft seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Eingang bei euch findet. Man stelle sich vor, 4000 Jahre auf den Messias gewartet. Die einzige Hoffnung Israels auf Erlösung, auf Reich Gottes, auf alles, was Hoffnung bedeutet. Und dann die Berufung auf Abraham. Wir sind die Nachkommenschaft Abrahams. Und dann sagt der Herr, warum sucht ihr mich zu töten? Wenn ihr die Nachkommenschaft Abrahams seid, und ihr wisst ja, was geschrieben steht, ehe Abraham ward, bin ich, Johannes 8, Vers 58. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich, der große Ich Bin, aus dem Alten Testament, der Herr Jahwe. Und irgendjemand schrieb mir in einer E-Mail, Bruder Frank, du irrst, wenn du sagst, Jahwe des Alten Testaments ist Jesus des Neuen Testaments. Nein und nochmals nein. Derselbe Herr im Alten und Neuen Testament, derselbe, der mit Abraham gesprochen, der sich mit Abraham gesetzt und die Mahlzeit eingenommen hat, derselbe, der alle Verheißungen gegeben und darüber gewacht hat, damit sie Erfüllung finden. Wie wir noch lesen können aus Hebräer 6, mit einem Schwur begleitet. Aber lasst mich diesen Vers noch einmal lesen, Johannes 8, 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommenschaft seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Eingang bei euch findet. Das ist die große Not. Das Wort findet bei den Menschen keinen Eingang. Sie können sagen, ich gehöre zu dieser Gemeinde, zu der Gemeinde, Gemeinde des vollen Evangeliums. Und wenn das Wort keinen Eingang findet, ja was dann? Dann redet Gott an uns vorbei. Wir müssen die Herzen öffnen. Und das Wort Gottes muss uns zu Herzen gehen. Was nützt die Berufung auf Christus, auf die Apostel, wenn wir nicht das Wort in uns aufnehmen? Denn nur das Wort ist die Wahrheit und nur die Wahrheit macht frei. Und dann sagt er ja hier auch noch in Vers 43, wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht? Ja, warum nicht? Abraham hat doch verstanden. Abraham hat doch geglaubt. Warum haben Sie nicht verstanden? Warum haben Sie nicht geglaubt? Brüder und Schwestern, sogar das Verständnis, das Gott uns für die Schrift öffnet, ist ein Geschenk, ist ein Gnadengeschenk unseres Gottes. Wenn geschrieben steht, er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, dann hat das eine ganz große Bedeutung. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift. Noch einmal, Vers 43. Wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht, weil ihr nicht imstande seid, das, was meine Worte besagen, auch nur anzuhören? Sie wollten gar nicht anhören. Sie waren gar nicht bereit zuzuhören. Genauso ist es mit vielen, die die Botschaft beurteilen. Sie hören gar nicht richtig zu. Auch was die Predigt dem Bruder Brennims betrifft. Manche nehmen dies und das heraus und sagen, ja, was habt ihr denn hier gelehrt? Anstatt zu lesen, was vorher steht, was nachher steht, um das, was jetzt gerade behandelt wird, im richtigen Licht und Zusammenhang zu verstehen. Brüder und Schwestern, es ist wirklich große Gnade, wenn wir uns zu den Füßen Jesu einfinden können und wie Maria seine Worte im Glauben hören und aufnehmen und geoffenbart bekommen. Dann noch den 45. Vers. Hier steht ja noch einmal geschrieben, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich die Wahrheit rede, warum schenkt ihr mir keinen Glauben? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Eine harte Rede. Der Same Abrahams, die Nachkommen Abrahams. Und das bringt uns schon wieder zu Galater, dem bekannten Wort. Galater 4, Vers 28. Galater 4, Vers 28. Hier haben wir die Nachkommen Abrahams in zwei Gruppen aufgeteilt. Ismael und Isaak. Und hier steht es geschrieben in Galater, dem 4. Kapitel, Vers 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Schon wieder bei dem Begriff Verheißung. Verheißungen sind das A und das O der göttlichen Verkündigung. Und jetzt zu Galater, dem 6. Kapitel. Wir haben es irgendwann, irgendwo, vor kurzem schon gelesen. Hebräer, 6. Kapitel, von Vers 13. Nachdem Gott nämlich dem Abraham die Verheißung gegeben hat. Immer Verheißung. Der Glaube ist in der Verheißung verankert. Ohne Verheißung gibt es gar keinen Glauben. Es gibt nur die Einbildung, aber keinen Glauben. Verheißung und Glaube gehören zusammen. Noch einmal Vers 13. Nachdem Gott nämlich dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, schwur er, weil er bei keinem Höheren schwören konnte, bei sich selbst. Hatte Gott es nötig zu schwören? Nein. Aber damit wir wissen, damit wir wirklich endgültig wissen, dass Gott nicht nur geredet hat, sondern dass er das Geredete mit einem Schwur bestätigt hat. Gott schwur bei sich selbst, bei seiner Heiligkeit, dass das, was er gesagt und verheißen hat, Erfüllung findet. Dass niemand und nichts etwas daran ändern kann. Gott ist über allem. Und das, was er gesagt hat, geschieht. Weil er bei keinem Höheren schwören konnte, schwur er bei sich selbst. Mit den Worten, für wahr, ich will dich reichlich segnen und dich überaus zahlreich machen. Wir wissen, Gott, der Herr, hat ja mit Abraham immer und immer wieder gesprochen. Und immer waren es Segens, Verheißungen und nochmals Segensverheißungen. Und Abraham glaubte Gott und sah die Verheißung, die ihm damals gegeben wurde, in Bezug auf Isaak erfüllt. Genauso ist es mit uns. Wir glauben, was Gott verheißen hat. Das kann mit der Rettung der Seele beginnen. Im Alten Testament die Verheißung, der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt. Im Neuen Testament die Erfüllung am Kreuz auf Golgatha, Erlösung, Versöhnung, Gnade und Heil ist der Menschheit von Gott geschenkt und zuteil geworden aus Gnaden. Heute sehen wir die Verheißung erfüllt und deshalb immer wieder die Mahnung, heute, so ihr seine Stimme hört. Und ganz gleich, worüber die Apostel geschrieben haben, es ging immer um die Rettung der Seele, es ging um die Zubereitung der Gemeinde auf den glorreichen Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Im Evangelium ist alles einbegriffen worden. Dann heißt es weiter von Vers 15. Und auf diese Weise harrte jener geduldig aus und erlangte das Verheißene. Auch du und ich, uns bleibt nichts weiter übrig, als in Geduld auszuharren. Geduld tut euch Not. Geduld tut euch Not, auf dass ihr die Verheißungen nach Erfüllung des göttlichen Willens erlangen. Sind wir ehrlich, Paulus hat schon mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet. All die Propheten im Alten Testament haben angekündigt und angekündigt. Im Neuen Testament war die Verheißung doch gegeben. Johannes 14, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder. Und dann Lukas 24, Vers 50, der Herr hat seine Hände erhoben, hat seine Jünger gesegnet und wurde in den Himmel emporgehoben. Und dann Apostelgeschichte 1, Vers 11, die beiden Engel sagten, derselbe Jesus, der von euch in den Himmel emporgehoben wurde, wird wiederkommen, in derselben Weise. Das war die Hoffnung, die Erwartung, die Erwartung. Und das war die Erwartung aller Gläubigen während der gesamten 2000 Jahre. Und in jeder neuen Erweckung, die Gott schenkte, ist die Wiederkunft Jesu Christi auf den Leuchter gestellt worden. Warum? Es heißt ja, in jedem der sieben Sendschreiben, wer da überwindet, wird alles ererben. Ja, nicht nur im letzten Sendschreiben von unserer Zeit, sondern in all den sieben Sendschreiben wird den Überwindern die Verheißung gegeben, alles zu ererben. Aber die Verheißung von der Wiederkunft Jesu Christi war lebendig zu allen Zeiten, in jeder Erweckung, in allen Gläubigen, die zu ihrer Zeit das Wirken Gottes aufgenommen und Anteil an dem hatten, was Gott getan hat. Aber für uns hat Gott noch einmal gesorgt und hat tatsächlich, wie auch schon so oft erwähnt, in Matthäus 24, in Markus 13, in Lukas 21 gesagt, wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Wir sind tatsächlich die erste Generation, die die biblische Prophetie in der Erfüllung sieht und miterlebt. An uns ist das Wort direkt gerichtet worden. Wenn ihr das alles seht, dass es zur Erfüllung gelangt, dann schaut auf, dann hebet eure Häupter empor. Und deshalb ist der letzte Ruf ja nicht vor uns ergangen, sondern jetzt. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, nicht nur Evangelisation, sondern Belehrung. Das Wort Gottes wird von Jerusalem ausgehen und die Belehrung vom Berge Zion. Das Wort ist von Jerusalem ausgegangen, die Belehrung ist vom Berge Zion ausgegangen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes war in Jerusalem, war auf dem Berge Zion. Und wie wir es auch oft gesagt haben, die erste Predigt muss wie die letzte sein und die letzte wie die erste. Und die letzte Taufe muss sein, wie die erste war. Die letzte Bekehrung muss so sein, wie die erste Bekehrung war. Die letzte Wiedergeburt muss so sein, wie die erste war. Alles zum Anfang zurück, dass wir Gott in der ganzen Fülle aus Gnaden erleben und so in der Gegenwart Gottes erfunden werden, im Glauben und im Gehorsam, damit er das, was er verheißen hat, auch erfüllen wird, mit uns aus Gnaden erfüllen wird. Lesen wir noch den 16. Vers. Menschen schwören bekanntlich bei dem Hören und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, so dass alle Widerrede ausgeschlossen ist. Aus diesem Grunde ist auch Gott, weil er den Erben seine Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses, das gefällt mir einfach, das Unabänderliche seines Ratschlusses in besonderem Grade deutlich dartun wollten, als Bürger mit einem Eid eingetreten. Als Bürger eingetreten. Hiob, ihr wisst, hatte ja große Not durchzumachen und er kam irgendwann zu dem Schluss und sprach von dem Bürgen, von dem Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser liegt. Er sprach von dem Bürgen, der für ihn eintreten würde. Hier steht es geschrieben, Hiob 33, von Vers 23. Hiob 33, von Vers 23. Wenn dann ein Engel für ihn da ist, ein Fürsprecher, ein Mittler, ein einziger aus tausend. Ja, unser Herr ist der Schönste von Zehntausenden. Er der Mittler und er der Fürsprecher. Dann geht's weiter. Und für den Menschen Zeugnis von seiner Gerechtigkeit abzulegen und dieser sich seiner erbarmt und zu Gott spricht, lass ihn frei, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühne, ein Lösegeld für ihn gefunden. Ist das nicht herrlich? Eine Sühne, ein Lösegeld für ihn gefunden. Dann strotzt sein Leib wieder von Jugendkraft, sodass er in die Tage seines Jünglingsalters zurückversetzt wird. Und dann steht hier noch in Vers 29, siehe, dies alles tut Gott zwei, ja dreimal an jedem Menschen, um seine Seele vom Verderben oder von der Grube fernzuhalten. Gott redet zu jedem Menschen zwei bis dreimal. Und dann geht in Erfüllung, was in Vers 28 geschrieben steht. Erlöst hat Gott meine Seele, dass sie nicht in die Grube gefahren ist. Und mein Leben erfreut sich am Anblick des Lichts. Altes und Neues Testament greifen ineinander. Hier in Hiob, dem 19. Kapitel, steht in Vers 23 geschrieben, Hiob 19, Vers 23, oh, dass meine Worte aufgeschrieben, dass sie in ein Buch eingetragen würden, mit eisernem Griffel, in Blei eingegraben, auf ewig in den Felsen eingehauen würden. Ich aber, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzter auf dem Staube der Erde auftreten wird. Brüder und Schwestern, fassen wir zusammen, worum es geht. Es geht darum, dass die Gemeinde mit dem, was Gott geplant, was er bestimmt hat, was er verheißen hat, vertraut gemacht wird. Dann geht es darum, dass wir es glauben, dass wir Gott nicht widersprechen, sondern dass wir glauben, was er gesagt hat, damit uns das Gepredigte geoffenbart werden kann, damit er unser Verständnis für die Schrift öffnen kann. Und dann geht es auch darum, dass all die Lehren, die nicht mit der Schrift übereinstimmen, dass sie tatsächlich abgelehnt werden, dass absolut keine Vermischung mehr stattfinden kann, dass keine Deutung mehr Platz haben kann. Irgendjemand schickt eine E-Mail und fragt, ob ich die Lehre der zwei Seelen vertrete. Noch, ja, gehört habe ich davon schon. Aber die Heilige Schrift sagt doch im 1. Mose 2, Vers 7, und der Mensch ward eine lebendige Seele. Und die Bibel sagt, dass unser Geist und Seele und Leib vollkommen bewahrt bleiben soll bei der Wiederkunft Jesu Christi. Die Bibel spricht davon, dass unsere Seele gerettet werden soll. Die Bibel spricht von der Seele, nicht von zwei Seelen. Wenn Menschen hin und her gerissen werden, dann will Gott seinen Anspruch auf den Menschen stellen und der Satan will ihn nicht loslassen. Und dann geht es hin und her. Aber es geht immer um die eine Seele. Und die Heilige Schrift sagt es uns in Hesekiel 18 und an anderen Stellen, die Seele, die sündigt, soll sterben. Und deshalb sind wir erlöst worden, um aus der Sünde des Unglaubens herausgenommen zu werden. Denn unser Herr spricht in Johannes Evangelium 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Die Sünde ist der Unglaube, damit hat alles begonnen. Und der Unglaube hat die Übertretung nach sich gezogen, die Übertretung, den Fall, die Trennung von Gott. Und deshalb hat unser Herr seine Seele ausgeschüttet im Garten Gethsemane. Es war ein Seelenkampf um deine und meine Seele, um dein und mein Leben. Es geschah für uns. Und ich sage euch, der Herr hat gesiegt. Er hat gesiegt. Er hat gesiegt. Und sein Sieg ist unser Sieg. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt schon überwunden hat. Der biblische Glaube. Also, alle können gläubig werden. Alle können selig werden. Es kommt auf den Glauben an. Wer heute glaubt, wie die Heilige Schrift sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Damit fängt es an. Und dann, wer an ihn glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also keine einzige Lehre, die nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und wenn irgendjemand meinetwegen sagt oder lehrt, der Herr ist schon gekommen. Ein solcher Mensch hat zerrüttete Sinne. Er weiß gar nicht, was er sagt. Denn die Heilige Schrift bezeugt, was geschehen wird bei der Wiederkunft Jesu Christi. Dass die Toten, die in Christo entschlafen sind, doch zuerst auferstehen werden. Dann kann mir doch kein Mensch in Chambersburg, Virginia, USA sagen, die Gräber waren die toten Denominationen. Und wir sind aus den Denominationen hervorgekommen und das ist die erste Auferstehung. Ein solcher Mensch hat zerrüttete Sinne. Dem konnte ich nur noch sagen, bitte bring mich zum Flughafen. Bitte bring mich zum Flughafen. Ja, und das sind dann Menschen, die sich auf Bruder Brennen berufen, aber Gott nicht kennen. Wir brauchen Leute, die Gott kennen, die Jesus Christus persönlich erlebt haben, die eine Verbindung zu Gott bekommen haben. Und wir sind einfach dankbar dafür, dass der Herr uns bei klarem Verstand erhalten hat, bei der klaren und wahren Verkündigung des Wortes. Ihr wisst ja, in Apostelgeschichte 20 war die Hauptsorge des Apostels Paulus, was nach seinem Heimgang mit der Gemeinde geschehen wird. Er hat all die Ältesten zusammengerufen, hat sich ihnen anvertraut. Ich kann es noch schnell lesen in Apostelgeschichte, dem 20. Kapitel. Und hier sehen wir, wie es ihm auf dem Herzen lag, dass die Gemeinde erhalten bleibt. Hier Apostelgeschichte 20 in Vers 7 steht, als wir uns nun am ersten Tage nach dem Sabbat versammelt hatten, um das Brot zu brechen, besprach sich Paulus mit ihnen, weil er am folgenden Tage abreißen wollte. Ihr wisst alle, er dehnte die Ansprache aus. Sie hatten das Brot gebrochen, das Mahl gefeiert. Und jetzt ging es über Samos weiter. Und dann steht in Vers 17 geschrieben, von Milet aus aber sandte er Botschaft nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie sich bei ihm eingefunden hatten, richtete er folgende Ansprache an sie. Schaut, hier ist die Besorgnis eines Knechtes Gottes, der in die Gemeinde gesetzt war, durch den Willen Gottes berufen, nicht nur in einer lokalen Gemeinde Ältester zu sein, sondern eine Aufgabe für die Gesamtgemeinde zu haben. Und dann hat er dargelegt und sagt hier in Vers 19, und dem Herrn gedient habe mit aller Demut und unter Tränen und Anfechtungen, die mir aus den Nachstellungen der Juden erwuchsen, wie ich durchaus nichts verabsäumt habe, um euch alles, was euch heilsam sein könnte, öffentlich und in den Häusern zu verkündigen und zu lehren. Alles, was euch zum Heil dient, was heilsam für euch ist, was die Gemeinde aufbaut, dem Herrn näher bringt, die Einheit im Geiste fördert, das alles habe ich gelehrt, öffentlich und hin und her in den Häusern. Und dann geht es ja weiter in Vers 21, indem ich es sowohl Juden als auch Griechen ans Herz legte, sich zu Gott zu bekehren und an unseren Herrn Jesus Christus zu glauben. Also nicht nur zu lehren, die Bekehrung zu Gott, die Bekehrung zu Jesus Christus, den Leuten, ob Juden oder Heiden, ans Herz zu legen. Und dann, im Geist gebunden, ist er ja nach Jerusalem gereist und sagt in Vers 24, doch ich sehe, dass mein Leben für mich selbst völlig wertlos ist, wenn ich nur meinen Lauf mit Freuden vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für die Heilsbotschaft von der Gnade Gottes abzulegen. Den Dienst, die Aufgabe, den Auftrag ausführe, vollende, den Gott mir für die Gemeinde aufgetragen gegeben hat. Das war sein Anliegen, das hat er den Ältesten ans Herz gelegt, dass sie als Männer, die von Gott gesetzt wurden, über die Herde zu wachen, dass sie im Worte, wie sie es gehört haben, bleiben würden. Und dann lesen wir in Vers 25, und jetzt seht, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht wiedersehen werdet, ihr alle, unter denen ich mich als Prediger des Reiches Gottes bewegt habe. Er selbst war im Reiche Gottes, hat das, was zum Reiche Gottes gehört, gepredigt und gelehrt und hat gesagt, dann in Vers 26, darum gebe ich euch am heutigen Tage die feste Versicherung, dass ich den Tod niemandes auf meinem Gewissen habe. Welch ein gewaltiges Zeugnis. An keinem Menschen schuldig, der verloren geht. Er hat Tag und Nacht gepredigt, öffentlich und in den Häusern, hat Bekehrung gepredigt, dass die Menschen sich Gott zuwenden sollten, war an keinem Tode schuldig. An keinem, der an der Erlösung vorbeigegangen ist. Was habe ich euch hier vor kurzem gesagt, Brüder und Schwestern, auch in dem Gelübde, das ich dem Herrn gegeben habe, dass ich das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit verkündigen wollte und mit all denen, die es aus meinem Munde hören, den Herrn schauen möchte, dass keiner von denen fehlt, die Gottes Wort gehört haben, geglaubt haben, dass wir gemeinsam die Zubereitung auf diesen großen und herrlichen Tag erleben. Nur noch den 27. Vers, man müsste eigentlich bis Vers 30 durchlesen, denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Was haben wir getan? Haben wir Bruchteile verkündigt oder haben wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt? Haben wir nicht den evangelistischen Teil, den lehrmäßigen Teil, den prophetischen Teil? Haben wir nicht alles einbezogen, was im Alten und Neuen Testament geschrieben steht? Doch, wir können sagen, mit Paulus wahrheitsgemäß sagen, wir haben euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wenn es mir gestattet ist, zur Zeit des Apostels Paulus war die Offenbarung, die 22 Kapitel, noch gar nicht geschrieben. Er hat den Ratschluss Gottes damals ganz verkündigen können, soweit er schon geoffenbart war. Heute, Brüder und Schwestern, erfasst es einmal mit dankbarem Herzen. Heute haben wir den ganzen Ratschluss. Alles, alles. Und wir dürfen durch den Heiligen Geist in dem ganzen Ratschluss eingeführt werden. Und wohl dem Menschen, der es hört und glaubt und von Gott geoffenbart bekommt. Dann noch hier in Vers 28 an die Ältesten gerichtet, so gebt denn Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, bei welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern oder Vorstehern bestellt hat. Euch, die der Heilige Geist, gesetzt hat, gestellt hat, für und in die Gemeinde, in die Herde, bei welcher euch der Heilige Geist, Brüder und Schwestern, wir erleben das Wirken des Heiligen Geistes. Gott setzt ein unter der Leitung des Heiligen Geistes zu Aufsehern in der Gemeinde des Herrn, in der Gemeinde, damit ihr die Gemeinde des Herrn weidet. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ja, das ist unsere Aufgabe. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes. Oh, wie kostbar ist das Wort unseres Gottes. Wie herrlich der gesamte Ratschluss. Und hier noch, wie geschrieben steht, und bitte achtet genau darauf, damit ihr die Gemeinde des Herrn weidet, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Die bluterkaufte Schar, die wahre Eigentumsgemeinde Jesu Christi. Nicht Gemeinde so und so, sondern die bluterkaufte Gemeinde Jesu Christi. Da setzt Gott die Dienste. Da wirkt Gott durch den Heiligen Geist gemäß seinen Worten. Und dann kommt natürlich auch die Mahnung in Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Weggang oder Heimgang schlimme Wölfe bei euch einbrechen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten, die Irrlehren vortragen, um die Jünger in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Ja, das ist damals geschehen, geschieht in unserer Zeit. Und das Kennzeichen ist, dass alle, die Irrlehren vortragen, Menschen an sich binden, an ihre Offenbarung binden und frei und offen verkündigen. Wenn ihr das nicht glaubt, dann seid ihr nicht ein Teil der Braut Jesu Christi. Brüder und Schwestern, nicht Sonderoffenbarungen, sondern die besondere Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, muss uns aus Gnaden geschenkt werden, und dann gehören wir zu denen, zu denen der Herr sprechen kann. Und dann hören wir seine Worte, wir glauben sie und wir bekommen sie durch den Geist geoffenbart, und schlussendlich gelangen wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes bis hin zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Brüder und Schwestern, wir sind ein von Gott begnadigtes Volk. Wir sind die bluterkaufte Schar. Wir glauben die Verheißungen. Wir sehen die Schrift vor unseren Augen erfüllt. Und wir heben unsere Häupter empor, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Ich frage euch, was hätte Gott noch mehr tun können, als er getan hat, uns wirklich so in sein Wort, in seinen Heilsplan einzuführen? Nicht Menschen haben uns gelehrt, der Heilige Geist hat uns in alle Wahrheit aus Gnaden geführt. Wir haben es persönlich erlebt, und alle, die es noch nicht erlebt haben, die können es heute Abend erleben. Wir möchten Gottes Wort nicht nur gepredigt haben, wir möchten heute Abend miterleben, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen Offenbarung bekommen, dass Gottes Geist in unserer Mitte heute waltet und dass niemand ungesegnet von hier geht. Gott, der Herr, segne uns, sei mit uns allen. Er erhalte uns in seiner Gnade und in seinem Worte. Ihm, dem alleinigen Gott, sei der Lobpreis in alle Ewigkeit, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen und den Chorus singen, den wir schon oft gesungen haben. So wie ich bin, den können wir in allen Sprachen singen. Singen wir noch: Glaube nur, glaube nur. Dazu sagen wir Amen. Wir haben es aus den Versammlungen Bruder Brenhims gehört und miterlebt, dass die Gegenwart Gottes bestätigt wurde. Menschen wurden gerettet, wurden befreit, wurden geheilt. Dämonen sind ausgefahren. Manchmal halten finstere Mächte, Menschen gebunden. Doch der Herr ist gekommen, die Gebundenen frei zu machen. So steht's doch geschrieben im Propheten Jesaja. Und so hat es unser Herr in Lukas 4 von Vers 16 wiederholt. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gebundenen die Freilassung zu verkündigen. Das angenehme Jahr des Herrn, das Halljahr, das Jahr der Freilassung zu verkündigen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben heute dasselbe Evangelium. Der Geist Gottes ruht auf uns heute. Der Geist Gottes waltet in unserer Mitte. Gott hat zu uns allen gesprochen. Für jeden war etwas im Worte Gottes, ob im Alten oder Neuen Testament, in jeder Bibelstelle war etwas für dich und für mich, für uns. Und ein Wort an alle, die Gott noch nicht persönlich erlebt, noch nicht die Glaubensgewissheit haben, ein Eigentum des Herrn geworden zu sein, eine wirkliche Umkehr, eine Bekehrung zu Jesus Christus erlebt zu haben. Schämt euch nicht. Wir werden alle unsere Häupter neigen, im Gebet verharren. Aber ich möchte fragen, wer ist bereit, sein Leben dem Herrn zu weihen? Wirklich eine Übergabe an den Herrn zu vollziehen. Und einfach sagen, geliebter Herr, du hast mich so geliebt, du hast mich erlöst, du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich komme jetzt, ich komme als verlorener Sohn, ich komme als verlorene Tochter. Nimm mich auf, nimm mich an. Und dann geht in Erfüllung, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Und in seinem Namen sollte Vergebung der Sünden allen Menschen gepredigt werden. Lukas 24, Vers 47 und andere Stellen. Und heute ist die Vergebung und die Versöhnung gepredigt worden. Annehmen dürfte es, jeder darf es für sich annehmen. Wer will die Hand heben, um zu bezeugen, es anzunehmen? Wir alle beugen unsere Häupter, öffnen unser Herz. Gott segne, Gott segne, Gott segne. Hände sind überall erhoben. Noch ist unser Herr auf dem Gnadenthron als Mittler, als hoher Priester, der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen. Gott wird nicht immer hadern, nicht immer zürnen. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünden nicht mehr. Halleluja! Halleluja! Dem Lamme Gottes! Halleluja! Dem Lamme Gottes! Für die Erlösung durch das Blut! Geliebter Herr, wir beten für alle, die ihre Hand erhoben haben. Sei ihnen gnädig, mögen sie jetzt erleben, dass ihre Bekehrung stattfindet und dass sie begnadigt werden. Und ich danke dir, dass es geschehen ist. Dein Geist waltet in unserer Mitte. Du bist gegenwärtig. Gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir für deine Gegenwart. Deine Verheißungen sind wahr geworden. Du bist unser Retter und wir danken dir nochmals für die Erlösung, für die Vergebung, für die Gnade und das Heil. Halleluja! 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 Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, geheilt hat. Halleluja! Halleluja! Brüder und Schwestern, jetzt wollen wir für alle beten, die ein Anliegen haben, das ihren Leib betrifft, eine Not im Leibe haben, ganz gleich, was es sein mag. Ihr wisst, Gott hat verheißen, überbitten und überverstehen zu tun. Und unser Herr spricht noch heute, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun, und größere als diese werdet ihr tun. Es ist ein Gebot, eine Verheißung unseres Herrn. Und dann, wie der Sohn Gottes sagte, so sagen auch wir: Nicht ich bin's, der diese Werke tut, sondern der Vater, der in mir ist, tut seine Werke. Geliebter Herr, wir werden dir allein die Ehre geben, dir allein den Lobpreis, die Anbetung geben. Du bist Retter, du bist der Heiler. Geh jetzt durch unsere Reihen und verherrliche deinen Namen. Bestätige dein heiliges Wort durch Heilungen, durch Heilungen, durch Wunder, durch Zeichen in unserer Mitte. Halleluja, 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 Halleluja. Großer Gott, Brüder und Schwestern, werte Freunde, wie in Markus 16 geschrieben steht, und der Herr bestätigte das Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Wie in Apostelgeschichte 4 geschrieben steht: Herr, schenk deinen Kraft, deinen Knechten Kraft, dein Wort zu verkündigen. Und bestätige du es durch mächtige Wunder und Zeichen. Wir sind nicht Menschen, die Wundern und Zeichen nachlaufen. Wir sind Menschen, die Jesus Christus folgen, und wie der Herr selber sagte, diese Wunderzeichen werden denen folgen, werden sie begleiten. Geliebter Herr, wir glauben gemeinsam, dass du heute gegenwärtig bist, dass du jeden Punkt im Leibe berührst, dass du Heilung, Heilung aus Gnaden schenkst. Gelobt und gepriesen seist du, Herr unser Gott. Wir bitten jetzt noch für alle, die Offenbarung von Gott empfangen möchten, die sein Wort, seine Verheißungen glauben und das Wort mitsamt allen Verheißungen geoffenbart bekommen möchten, und wie der auferstandene Herr und Erlöser damals getan und mit den Seinen wandelte, sich ihnen offenbarte und das Wort mit ihnen teilte und dann den Sinn für die Schrift öffnete, so wandelt der Herr heute in unserer Mitte. Er wandelt mit uns, er redet mit uns. Und so gewiss er mit uns redet, so gewiss öffnet er unser Verständnis für die Schrift. Halleluja! Nehmt es an! Nehmt es an! Nehmt es an im Glauben! Und danket Gott! Und danket Gott! Und danket Gott! Halleluja! Halleluja! Singen wir noch gemeinsam: Wir geben die Ehre nur Jesus.